unser Hören und Verstehen. Amen.
Guten Morgen, liebe Gemeinde. Ich möchte den Predigttext zunächst noch einmal lesen.
Das ist die Kommunikation und der Ehepaar. Ja. Sie hatte mich gebeten, ich soll es lesen. Also, Jesaja 58, die Verse 6 bis 11. Ist nicht vielmehr das ein Fasten, an dem ich gefallen habe? Ungerechte Fesseln zu lösen, die Knoten des Jochs zu öffnen, gewalttätig Behandelte als Freie zu entlassen und dass ihr jedes Joch zerbrecht? Besteht es nicht darin, dein Brot dem Hungrigen zu brechen und dass du heimatlose Elende ins Haus führst? Wenn du einen Nackten siehst, dass du ihn bedeckst und dass du dich deinem Nächsten nicht entziehst, dann wird dein Licht hervorbrechen wie die Morgenröte und deine Heilung wird schnell sprossen. Deine Gerechtigkeit wird vor dir herziehen, die Herrlichkeit des Herrn wird deine Nachhut sein, dann wirst du rufen und der Herr wird antworten. Du wirst um Hilfe schreien und er wird sagen, hier bin ich. Wenn du aus deiner Mitte fortschaffst das Joch, das Finger ausstrecken und böses Reden und wenn du dem Hungrigen dein Brot darreichst und die gebeugte Seele sättigst, dann wird dein Licht aufgehen in der Finsternis und dein Dunkel wird sein wie der Mittag. Und beständig wird der Herr dich leiten und er wird deine Seele sättigen an Orten der Dürre und deine Gebeine stärken. Dann wirst du sein wie ein bewässerter Garten und wie ein Wasserquell, dessen Wasser nicht versiegt.
Dieser Text von Jesaja ist zur damaligen Zeit eine Provokation, denn er stellt eine wichtige religiöse Praxis in Frage, das Fasten. Man fastete damals, um Gott und den Mitmenschen zu zeigen, ich bin sehr gläubig, ich verzichte auf Genüsse, auf Sattsein. Ich halte sogar Hunger und Schwäche aus, weil ich so gläubig bin. Ich will mich auf meine Heiligung und meine Gottesbeziehung konzentrieren. Das an sich ist zunächst nichts Schlechtes und kann Menschen auch wirklich weiterbringen. Ich habe nichts gegen das Fasten, das möchte ich vorweg sagen. Aber jetzt in dieser Bibelstelle kommt Jesaja und wirft alles über den Haufen. Er spricht dir im Namen Gottes. Und Jesaja spricht leidenschaftlich. Er malt schreckliche und schöne Bilder. Es geht um gewalttätig Behandelte, die frei werden. Es geht um hervorbrechende Morgenröte und fruchtbare Gärten. Er sagt, und das ist die Provokation, ist nicht dieses ein Fasten, an dem ich gefallen habe, in Vers 6? Auch mir ist es mal so gegangen, dass mich diese Bibelstelle tief berührt und auch in meinem Glauben neu herausgefordert hat. Wie kam es dazu? Als ich eine junge Frau war, gab es in unserer Gemeinde die Praxis des Fastens. Es war etwas für die geistlich reiferen, starken Christen. Natürlich wollte ich auch dazu gehören als junge Frau. Mir wurde berichtet, wie sehr es die Gottesbeziehung vertieft und dass Gott Gebete mehr erhören würde, wenn ich faste. Meine Mutter und mein Bruder können davon noch ein Lied singen, denn sie hatten natürlich ab und zu Bedenken wegen der Gesundheit. Also versuchte ich das, mal alleine, mal mit einer Freundin und zu zweit. Und einmal hatten wir als ganze Gemeinde sogar eine Fasten-Silvester-Freizeit. Und ja, es bewahrheitete sich. Ich war konzentrierter beim Beten, nahm Dinge anders wahr und fühlte mich zunächst leichter und auch den Essenden etwas überlegen. Gleichzeitig war ich aber auch viel mit meinem Hunger und der geringeren Leistungsfähigkeit beschäftigt. Und bei ehrlicher Bestandsaufnahme waren meine Gebete nicht mehr erhört worden als sonst auch. Natürlich freute ich mich auch über die verlorenen Pfunde, merkte aber schnell, dass die Gewichtsabnahme nicht von Dauer war. Trotzdem glaubte ich, dass Fasten der Königsweg zu einer tieferen Gottesbeziehung sei und fastete deshalb immer mal wieder. Und dann, eines Tages, entdeckte ich diese mir unbekannte Bibelstelle im Alten Testament. Sie bewegte mich, sie erschütterte mich richtig, sie forderte mich heraus, weil Fasten war ja mein Thema. Sehr bald erkannte ich, dass diese von Jesaja beschriebene Weise des Fastens etwas sein würde, was mir ungemein schwerer fallen würde als der Verzicht auf Nahrung. Und damals begann ich dafür zu beten, dass ich es lernen würde, solch eine Person zu werden, an deren Fasten Gott gefallen haben könnte. Jetzt sind fast 40 Jahre vergangen, seit ich diese Stelle gelesen habe. Und noch immer spricht sie zu mir. Ich fasse diesen komplexen, intensiven Text mal ganz einfach zusammen und nenne drei Stufen, drei Kernaussagen, die ich da von Gott uns gegenüber entnehme. Die erste Stufe, auf die wir gehen, die aufeinander aufbauen, heißt, dass Gott durch Jesaja zu uns sagt, lass das. Die zweite heißt, tu was. Und die dritte heißt, ich schenk dir was. Was soll ich lassen? Wenn du das Joch, das Finger ausstrecken und unheilvolle Reden aus deiner Mitte hinweg tust, Vers 9. Damals wie heute gehört es zu unserem Menschsein, dass wir gerne lästern, über andere schlecht und abwertend sprechen und im übertragenen Sinne mit dem Finger auf andere zeigen. Wir leben heute leider weit mehr als vor 40 Jahren nicht nur, aber auch durch die Anonymität des Internets in einer Kultur des Anklagens. Noch nie war es so einfach, anonym und heftig Menschen für Dinge anzugreifen, die sie gar nicht getan hatten oder wo die Wahrheit verdreht war oder wo auch einfach Dinge weggelassen worden sind. Das Tragische ist, dass heute führende Politiker auf der ganzen Welt nicht nur in ein oder zwei oder drei Ländern, sondern in sehr viel mehr mit dem Finger zeigen. Blind dafür, dass der eine Finger ihrer Hand zwar auf die anderen zeigt, jedoch die anderen vier auf sie selber. Sie sagen, das sind Verräter, Staatsfeinde. Jetzt könnten wir sagen, na gut, so ein Politiker, der verrennt sich in seine Selbstgerechtigkeit. Ja, der will die Wahl gewinnen. Aber leider geht es weiter. Denn wenn Menschen eine andere Meinung äußern, sogar dann, wenn sie den Politiker einer konkreten Lüge überführen können, passiert es, dass die Zivilcourage und die Wahrheit der Menschen zu kriminellen Aktivitäten umgedeutet werden. Die Politiker sagen dann, immer sind die anderen schuld, wenn was nicht klappt. Und jetzt passiert es, dass unheilvolle Reden, vor dem Jesaja uns so warnt und sagt, lass das. Ja, das ist mehr als Worte. Denn dem unheilvollen Reden dieser Politiker folgt immer häufiger Entlassungen aus dem Staatsdienst, Verhaftungen, Folter, Mordversuche und sogar vollendete Morde. Das wissen wir alles. Der Politiker legitimiert das durch dieses Fingerausstrecken und er sagt, du tust nicht das, was ich will und du tust nicht das, was ich richtig finde. Und nur deshalb bist du böse und deshalb ist es legitim, dass ich dich vernichte. Wir hören davon, wir lesen davon und fast hat man sich schon daran gewöhnt. Aber Jesaja spricht zu uns und sagt, lass das, tut was dagegen, das ist nicht der Wille Gottes. Es ist Gott ein Greuel. In abgeschwächter Form sehen wir diese Haltung bei vielen Menschen, die mit Politik nichts zu tun haben. Sie mobben Menschen, die anders sind, anders denken. Nicht nur Schüler werden mit manipulierten Nacktfotos lächerlich gemacht und in tiefe seelische Nöte bis zum Selbstmord gestürzt. Auch die Hasskommentare im Netz erfüllen Jesajas Kriterien des unheilvollen Redens. Es gibt ganze Redaktionen weltweit, in denen aufmerksame Redakteure bemüht sind, die Hassmails zu filtern. Auch große Internetfirmen haben viele Leute dafür eingestellt, denn das unheilvolle Reden hat in unserer Zeit überhand genommen. Das unheilvolle Reden hat Folgen. Engagierte Privatleute, Lokalpolitiker, Ärzte, Lehrer müssen zuerst um ihren Ruf und manchmal um ihre Existenz fürchten. Jetzt werden sie da sitzen und sagen, na ja, einige von ihnen werden denken, was erzählt die Frau Schnitzspahn da? Stimmt vielleicht mit den Politikern, mit dem Mobben, mit den Hassmails? Ja, aber ich mobbe weder Mitschüler noch Kollegen, noch verbreite ich schlimme Nachrichten im Internet. Ja, und das glaube ich, dass das bei Ihnen so ist und das ist glücklicherweise bei den meisten von uns so. Und doch bin ich immer wieder überrascht, wie tief manche meiner Klienten, ich habe eine Praxis für systemische Familientherapie, aber auch Freunde getroffen sind von den Worten ihrer nächsten Mitmenschen, nicht im Internet, sondern ganz real. Worte sind mächtige Waffen, heute natürlich kombiniert mit den Bildern des Internets. Da ist das junge Mädchen, dessen Selbstwertgefühl sehr gering ist, weil die besten Freundinnen über ihr Äußeres urteilen und ihr Äußeres negativ bewerten. Vorbilder dafür sind zum Beispiel solche Sendungen wie Germany's Next Topmodel, in denen Heidi Klum immer ganz süß und freundlich lächelnd sagt, ich habe heute leider kein Foto für dich. Für die Älteren von uns bedeutet das, du bist raus, du bist nicht gut genug, du bist nicht schön genug. Aber es sind nicht nur solche großen Sendungen, es sind auch die Influencer im Internet. Ich habe eine Dokumentation gesehen über junge Menschen, die relativ viel Geld damit verdienen, Produkte und Firmen zu bewerben, indem sie die bekommen von den Firmen und dann den ganzen Tag Bilder von sich ins Internet stellen. Das nennt man Influencer. Und Hunderte und Tausende und Millionen junger Menschen haben diese Leute abonniert. Sie sind mächtiger als Zeitungen, mächtiger als Werbung oft. Und diese jungen Menschen haben berichtet, auch Männer, dass sie teilweise bis zu einer Stunde ein Foto manipulieren, bevor sie es hochladen, es im Internet sichtbar wird. Und obwohl das bekannt wird, ist es so, dass nicht nur junge Frauen, auch junge Männer diese ganzen Bilder sehen und gepaart mit den Worten denken, ich bin nicht gut genug. Es ist unheilvoll, es ist zerstörerisch. Es gibt aber auch oft in meiner Praxis den erfolgreichen Familienvater, der um die 50 ist, der nie zufrieden mit sich ist. Und das hat große Auswirkungen auf seine Kinder und Familie. Er hat immer wieder den Satz seiner Eltern aus der Kindheit und Jugend, du bist zwar begabt, aber du bist weit, weit, weit unter deinen Möglichkeiten geblieben. Du bist eine Enttäuschung für uns. Das ist unheilvolles Reden. Gott sagt zu uns, lass das. Damit nicht gemeint ist eine offene, ehrliche Kritik, die den Fokus darauf legt, das Gegenüber zu ermutigen, sich zu verändern. Das ist sogar gut. Jetzt schauen wir uns die zweite Stufe an. Tu was. Jesaja spricht davon, reiche deine Speise dem Hungrigen dar, sättige die niedergedrückte Seele, löse die Schlingen der Bosheit, entlasse die gewalttätig Behandelten in die Freiheit. Das sind große und mächtige Aufträge, die Jesaja uns da gibt. Ich kann mich erinnern, als ich es damals las, da gab es noch kein Internet mit all den vielen Bildern, Da dachte ich, meine Güte, wie soll ich das tun in meinem kleinen Leben? Mein Alltag ist so voll. Aber es geht hier nicht darum, ein Helfersyndrom zu entwickeln, ein Retterkomplex und sich für jedes Problem im Umfeld verantwortlich zu fühlen. Bitte nicht. Ich möchte nicht, dass Sie nach Hause gehen und ein schlechtes Gewissen haben und eine weitere Moralkeule über Ihnen schwingt. Das soll ich tun, da muss ich mich kümmern, da muss ich mich engagieren. Nein, das meine ich nicht, das meint Jesaja auch nicht. Sondern es geht darum, dass ich für mich in meinem kleinen Umfeld gucke, was kann ich tun, ohne mich zu überfordern? Wer in meinem Umfeld hat eine niedergedrückte Seele? Sie alle wissen, dass Depressionen heute inzwischen eine Volkskrankheit sind. Und die gibt es in vielen Schattierungen. Wie könnte ich durch ein freundliches Wort eine kleine Geste aufrichten? Wie kann ich meine speziellen Begabungen so einsetzen, dass ein Mensch, der im übertragenen Sinne oder sogar real hungert, von meinem Überfluss etwas abbekommt? Und dann muss ich mich fragen, wo habe ich Überfluss? Wo kann ich was geben? Und wenn ich mitten in einer schweren Klausurenphase bin, dann muss ich nicht viel geben. Aber es gibt auch Zeiten, da habe ich etwas mehr Zeit und Kraft. Und wenn ich mit einem Gehalt 6 Personen ernähren muss, kann ich auch nicht so viel spenden, als wenn ich Doppelverdiener bin ohne Kinder. Man muss immer gucken, was kann ich auch geben? Und Jesaja sagt, gib von deiner Speise dem Hungrigen. Also nur das, was du hast, sollst du auch geben. Das ist mir sehr wichtig, weil ich kenne viele liebe Christen, die lesen dieses Wort und kommen unter einen Riesendruck und sagen, oh, ich muss das tun für Gott und das ist das richtige Fasten. Und dann verzetteln sie sich und werden unglücklich und haben immer nur wieder das Gefühl, nicht zu genügen. Das ist nicht gemeint. Nur die Speise, die Gott uns schenkt, sollen wir teilen. Das ist wie mit den Brot und den Fischen bei der Speisung der 5000. Das, was Gott uns gibt, das können wir geben, dann wird es sich vermehren. Ich habe jetzt Beispiele aus meinem kleinen Leben genommen, extra von Leuten, die nicht mit mir befreundet waren, die meine niedergedrückte Seele mal berührt und mich aufgerichtet haben. Das kann sein, wenn ich eine stressige Woche habe und eine Kollegin weiß, ich habe eine Lieblingsblume, dass sie am Ende der Woche mir eine kleine Blume auf den Schreibtisch stellt. In dem Viertel, wo wir wohnen, im Kindergarten kennt man viele Mütter. Und ich hatte losen Kontakt zu einer Mutter. Nie waren die Kinder in einer Gruppe. Wir grüßten uns, wir tauschten uns mal aus. Und irgendwann nach vielen Jahren, die Kinder waren schon in der weiterführenden Schule, traf sie mich beim Bäcker und sagte, du siehst ja schlecht aus, wie geht's euch? Und ich berichtete von einer langen, schweren Krankheit in unserer Familie, ganz kurz, auch ohne viel Wind zu machen. Ein paar Tage später lag eine Karte in meinem Briefkasten, wo sie mich zu einem runden Geburtstag einlud und sagte, Mensch, wir tanzen. Und vielleicht tut dir das gut, mal einen Abend alles zu vergessen, komm doch. Und ich gehörte wirklich nicht zu ihren Freundinnen oder nächsten Personen. Ich bin hin, ich habe getanzt und ich weiß heute noch, wie gut mir das getan hat. Dann hatten wir die Situation, da wo uns der jüngste Sohn zu was für ihn sehr Wichtigem gebucht in Koblenz. Und wir hatten nur ein Auto, die großen Kinder, die Führerschein hatten, waren nicht da und wir mussten beide arbeiten. Und jetzt überlegte ich, wie bekomme ich ihn nach Koblenz, er war 11 Jahre. Und dann sagte die Mutter von einem anderen Kind, dessen Kind schon in Koblenz war, die auch freiberuflich war wie ich und wusste, wie schwer das ist, wenn man mit Klienten und Kunden Termine verlegen muss, weil man ja irgendwie eben niemand hat, der einen vertritt. Und da sagte sie spontan, Tina, an diesem Tag, ich kann das einrichten, ich fahre dein Kind nach Koblenz und zurück. Das hat mich so berührt, weil sie auch mehrere Kinder hatte. Und das für sie ein echtes Opfer war. Es hat sich dann so ergeben, dass mein Mann noch fahren konnte. Aber das sind die Dinge, die ich meine. Oder wenn wir ein bisschen mehr Zeit haben und der Kollege hat super Stress und will am nächsten Tag auf die Arbeit, in den Urlaub fahren, dann können wir mal sagen, wenn wir 30 Minuten übrig haben, nicht immer, ach weißt du was, geh jetzt, ich mach's heute mal fertig für dich. Wie gesagt, kein Helfersyndrom. Wir können uns natürlich auch in Organisationen engagieren. Ehrenamt tut den Menschen gut. Ehrenamt ist wichtig. Alle Vereine klagen, es gibt kaum mehr Ehrenämtler, die jung sind. Nicht nur die Kirchen. Auf dem Dorf, wo viele Gruppen sind, Sportvereine, DRK, Feuerwehr, niemand hat mehr Nachwuchs. Die Leute wollen sich nicht mehr engagieren. Ihnen sei auch das Wort von Jesaja gesagt, brich dem Hungrigen dein Brot, hilf, die niedergedrückte Seele zu sättigen. Tu etwas. Bei den Bildern der gewalttätig Behandelten, die in die Freiheit zu entlassen sind, kam mir das Bild von George Floyd, diesem Mann, der minutenlang sagte, I can't breathe. Ich kann nicht atmen. Er starb. 4 Menschen haben ihn gewalttätig behandelt. Einer hat ihn niedergedrückt, die anderen haben ihm nicht zur Freiheit verholfen. Die Black Lives Matter Bewegung ist dadurch entstanden. Danach gab es einen jüngeren Familienvater mit 3 Kindern im Auto. Er ist farbig, man sieht dieses Video, es ist nur ganz kurz. Er geht zu seinem Auto und Polizisten schießen ihm 7-mal in den Rücken innerhalb von ein paar Sekunden. Das ist gewalttätig. Es ist legitimiert von korrupten Systemen, von Menschen, die unseren großen Gott und Jesaja nicht ernst nehmen. Es gibt auch in unserem Feld seelisch und körperlich Missbrauchte in kleinem Rahmen, die Unterstützung brauchen. Ein Freund sagte diese Woche zu mir, ach weißt du Tina, meine ganzen jungen Kollegen, die gehen alle immer nur ins Fitnessstudio. Keiner will sich mehr engagieren. Und viele junge Menschen sagen, ich will meinen Spaß. Sie machen Partys trotz Corona, sie feiern große Feste. Sie wollen ihre Freiheit nicht einschränken. Und was passiert mit den anderen, die davon abhängig sind? Es ist heute nicht sexy und nicht cool, auf eigene Zeit und Geld zu verzichten, aber Jesaja sagt in Gottes Namen zu uns, werdet aktiv, tut etwas. Wenn Sie das jetzt hören, dann denken Sie vielleicht, meine Güte, ständig soll ich darauf achten, was ich sage und dann soll ich mich noch um andere kümmern. Wo bleibe ich? Was ist mit meinem Befinden, meiner Seele, meiner Beziehung zu Gott? Und ja, das sind wichtige und berechtigte Überlegungen. Denn jetzt geht es in dem letzten Teil meiner Predigt um uns, um Sie, um mich, um unsere Seele, um unseren Geist, auch um unser körperliches Wohlbefinden. Denn Gott bleibt nicht dabei stehen, in diesem Text uns zu sagen, was wir alles lassen sollen und was wir tun sollen. Er spricht zu uns, zu Ihnen und zu mir. Wir sind jetzt bei seinen Worten am innersten Kern unserer Persönlichkeit angelangt, indem er uns die 3. Stufe zeigt. Er sagt ganz großzügig zu uns, ich Gott, ich schenk dir was. Ich habe so viel zu geben. Hier, packt aus. Jetzt sind wir die Nehmenden. Das, was Gott uns hier verheißt, lässt mir den Atem stocken. Kann das wirklich wahr sein? Kann mein Licht hervorbrechen wie die Morgenröte, Vers 8? Und wird die Herrlichkeit Gottes, die ich mir nicht mal im Ansatz vorstellen kann, die für mich viel zu groß ist, kann die hinter mir hergehen, meine Nachhut sein? Und vor allem dieser Vers hat mich als junge Frau so beschäftigt. Dieses, dann wirst du rufen und der Herr wird antworten. Du wirst um Hilfe schreien und er wird sagen, hier bin ich. Und ich habe damals oft gedacht, warum hört Gott meine Gebete nicht? Warum rufe ich zu Gott und ich kriege keine Antwort? Was ist denn das? Und dann habe ich diese Bibelstelle gelesen und habe gesagt, ja, ich will da dranbleiben, ich will um Hilfe schreien. Ich will das hören, dass Gott zu mir sagt, hier bin ich. Und nach über 40 Jahren muss ich ehrlicherweise sagen, es gibt Situationen, da schreie ich zu Gott und da höre ich erstmal nichts. Aber es gab auch genug Situationen, da habe ich zu Gott gerufen und nach einer Zeit dieses leise, deutliche Tina, hier bin ich, ich bin doch da, es ist alles gut gehört. Wie gesagt, es ist kein Automatismus. Aber ich möchte Sie ermutigen. Schreien Sie um Hilfe, rufen Sie zu Gott. Vielleicht hören Sie nicht immer seine Antwort, aber Sie können sich sicher sein, er ist da. Ich war mal mit meinen Töchtern in Kalifornien vor 8 Jahren. Wir kamen spät abends an, waren sehr müde in einem Motel. Die Reise hatte viele Schwierigkeiten. Wir waren viel länger als geplant unterwegs. Wir hatten Jetlag und wachten nachts auf. Eine Tochter kam auf die Idee, ans Meer zu fahren. Ich war ziemlich müde. Ich sagte, okay, wir fuhren hin. Und wir saßen da und es war die Dämmerung. Es war schon hell. Ich dachte, na ja, ein bisschen kühl, kein Mensch da, baden kann man auch nicht, keine Aussicht. Hätte ich doch auch liegen bleiben können. Und auf einmal, ganz plötzlich, ist dieses passiert, was hier steht. Plötzlich, durch die Kraft der Sonne, bricht die Morgenröte hervor. Ich habe das nie wieder gesehen. Es war erst so ein heller Schein, so ein bisschen gelb, so leuchtend, wie man es auf keinem Film, auf keinem Foto je festhalten kann. Dann wurde es weiß und plötzlich war die Sonne da, leuchtend rot und riesig. Und es war ein Licht, eine Helligkeit über dem Meer. Und da dachte ich auch an das Wort. Kann das sein, dass mein kleines Licht so hervorbrechen kann wie die Morgenröte? Ja, es kann sein. Weil Gott hat die Sonne erschaffen, unser Weltall, die Morgenröte und auch uns. Und wenn er uns das hier verheißt, dann geht es. Und manchmal ist das Licht in uns nur eine kleine Kerze. Aber Gott kann mehr draus machen. Sie dürfen zu Gott sagen, allein schaffe ich das nicht. Abschließend möchte ich jetzt noch mit einem Vers, den ich damals gar nicht verstanden habe. Er heißt, dein Dunkel wird sein wie der Mittag. Was heißt das denn, mein Dunkel wird sein wie der Mittag? Das ist doch ein ganz schöner Widerspruch. Heute weiß ich, dass mein Dunkel meine Schwächen, mein konkretes Versagen sind. Meine negativen Charaktereigenschaften, die trotz viel Gebetes immer noch oft hervorschauen. Ich spüre mein Dunkel sicher mehr als junge Frau, aber ich vertraue darauf, dass durch Gottes Gnade mein Dunkel zum hellen Licht seines Mittags führen kann. Nicht durch mein Fasten, nicht durch mein Beten. Durch ihn. Er kann gerade aus meinem Dunkel Licht machen. Ich glaube nicht, dass mich der Sonnenaufgang damals in Kalifornien so berührt hätte, wenn es nicht vorher dunkel gewesen wäre. Früher dachte ich, dass das Fasten eine Transformation, eine Reinigung, eine Heiligung bewirkt. Und heute weiß ich, ich habe immer noch Dunkles in mir und ich bin kein besserer Mensch als jemand, der nicht an Jesus glaubt. Das war früher, als wir junge Christen waren, so ein bisschen die Aussage, ja, wenn du Christ bist, dann machst du nicht mehr so viel falsch und dann bist du besser. Und ich habe inzwischen erkannt, das stimmt nicht. Die Bibel sagt uns das auch nicht. Die Bibel sagt uns, wir bleiben Sünder und wir sind Sünder und brauchen bis ans Lebensende seine Gnade. Ich weiß, dass der einzige Unterschied von mir zu Menschen ist, die nicht an Jesus glauben, dass ich durch Jesu Tod am Kreuz Vergebung erfahren habe, dass ich erlöst bin. Und Gottes Verheißung an uns, an Sie, an mich, ist das, wenn wir nach ihm rufen, unser Leben, unsere Persönlichkeit sein wird, und das ist jetzt das letzte Bild, wie ein bewässerter Garten, der Früchte und Leben und Blumen hervorbringt. Und so ein Leben zu haben wie ein bewässerter Garten, das beschäftigt mich gerade jetzt, denn unser Leben fühlt sich nicht immer so an. Gott spricht von Zeiten der Dürre in diesem Text, er weiß davon. Viele von uns erleben durch diese Corona-Zeit gerade eine große Dürre, eine große Herausforderung. Da sind oft Pflanzen in unserem Leben, die vertrocknen. Da sind bei einigen von uns Existenzängste. Kann ich mein Leben so weiterführen? muss ich Angst haben um meine Lieben. Da fühle ich mich nicht wie ein gut bewässerter, wunderschöner Garten. Und trotzdem, gerade in Anbetracht der Dürre, der Waldbrände in Kalifornien, der sterbenden Bäume hier, wissen wir, Gott kann Wasser geben in unser Leben. Und ich möchte mit dem Vers 11 schließen und Ihnen die Verheißung mitgeben. Und beständig wird der Herr dich leiten. Er wird deine Seele sättigen in Zeiten der Dürre, also gerade jetzt, und deine Gebeine rüstig machen. Und du wirst sein wie ein bewässerter Garten und wie ein Wasserquell, dessen Gewässer nicht trügen. Amen.